Grüß Gott und hallo zur Sendung Grundkurs des Glaubens. Es grüßt Sie Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind, alle Zuhörer der UKW-Frequenz in München. Über Kabel- und Satellitenprogramm, über DAB+, fast ganz deutschlandweit sind wir jetzt empfangbar. Herzlich willkommen auch zu Radio Maria Südtirol. Nachgefragt, wie wird man Priester, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema. Wir wollen mal auf die Hintergründe schauen. Schließlich ist ja Priester ein ganz besonderer Beruf, vielleicht ist er ja auch ein ganz normaler Lernberuf. Aber wie sieht's denn dann aus mit der Berufung? Und wir werden jetzt ganz genau mal nachschauen und wir sprechen heute mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Er ist uns aus Diedorf telefonisch zugeschaltet. Er ist Verantwortlicher für das Berufungspastoral im Bistum Erfurt. Grüß Gott, Herr Pfarrer Bierschenk.
Ja, ich grüße Sie. Es ist schön, dass wir wieder eine neue Sendung machen können. Und es ist sehr wichtig, dass auch in unserer Zeit immer wieder Menschen da sind, die überlegen, mit sich ringen, fragen, ob sie eine Berufung zum Priester haben und dann vielleicht sogar den Mut haben, Schritte zu gehen, um das auch für sich persönlich zu klären, ob der Priesterberuf zum Beispiel für ihn selber ein Weg ist. Und das haben Sie ja schon eben gesagt, da gehört auch eine Berufung dazu. Und deshalb ist es für viele ein längerer Weg, für die meisten, bevor sie sich entscheiden, einen solchen Beruf zu wählen, beziehungsweise sich auf einen solchen Weg zu begeben. Das ist ja ein längerer Weg und deshalb ja, brauchen doch manche mehrere Jahre, um dann irgendwann auf die Spur zu kommen.
Fangen wir mal ganz vorne an, Herr Pfarrer Bierschenk. Junge Menschen machen das Abitur. Ich glaube, das ist sogar notwendig, um Priester werden zu können. Ist das richtig so?
Ist der Normalfall. Es gibt aber auch Leute, die kein Abitur haben, die können dann in Landershofen, das ist eine spezielle Ausbildung, dort kann man auch Theologie studieren in 4 Jahren ohne Abitur. Mhm. Aber das wird den meisten empfohlen, die vielleicht schon also ein vorgeschrittenes Alter haben und bis dato keine Gelegenheit hatten, das Abitur zu erwerben. Da gibt es dann dort eine Möglichkeit. Da haben aber dann alle eine abgeschlossene Berufsausbildung und haben auch schon vielleicht in einem Beruf mehrere Jahre gearbeitet.
Okay.
Also, aber das Normale ist, dass man schon ein Abitur hat.
Gehen wir mal vom Normalfall aus. Auf die Besonderheiten kommen wir dann später ganz sicherlich noch zu sprechen, Herr Pfarrer Bierschenk. Also Abitur ist erforderlich. Dann muss ich Theologie studieren oder was muss ich da machen?
Genau. Also ich denke mal, zunächst wird man sich erstmal informieren, welche Möglichkeiten man hat. Dann hat man das Abitur und viele Priesterseminare oder auch die Verantwortlichen haben gemerkt, dass die Theologiestudenten, die sich für ein Theologiestudium entscheiden, ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben. Manche, die sind in einer Gemeinde groß geworden, die waren Ministranten, die waren vielleicht sogar Oberministranten, die hatten in der Gemeinde viele Aufgaben und sind in der Gemeinde, wenn man das so sagen will, groß geworden. Andere haben vielleicht den Glauben erst später kennengelernt durch eine geistliche Gemeinschaft, durch eine geistliche Bewegung, haben dann in der Jugendzeit tiefe geistliche Erfahrungen gemacht und sind somit auf eine Spur gekommen, die sie vielleicht überlegen lässt, einen geistlichen Beruf zu ergreifen, Priester zu werden. Denen fehlt im Normalfall oft dieses ganz normale Gemeindeleben mit seinen Aktionen, mit dem Kirchenjahr. Das haben sie vielleicht nur 1-2 Jahre erlebt und kommen dann und wollen Priester werden. Und denen fehlt so ein Stück die Grundlage oder das normale kirchliche Leben. Und deshalb haben die Bischöfe vor einiger Zeit beschlossen, dass alle, die ein Theologiestudium beginnen möchten, vorher gleichsam ein Propädeutikum machen. Das heißt, eine Vorschule könnte man das nennen. Dort können auch noch Latein bzw. Griechisch gelernt werden. Und in diesem Jahr wird versucht, die jungen Männer auf einen Stand zu bringen, auch im geistlichen Leben. Dann sollen sie auch ein Stück im sozialen Diensten präsent sein, soziale Projekte mit übernehmen, dass man dann ungefähr die gleichen Voraussetzungen schafft, um dann Theologie zu studieren und auch das Leben im Priesterseminar gut bewältigen zu können.
Herr Pfarrer Bierschenk, wie ist das denn, wenn ich Theologie studiere, muss ich ja nicht zwangsläufig Priester werden. Dann muss es doch irgendwie noch ein Unterscheidungskriterium geben.
Das stimmt. Man entscheidet sich am Anfang eines Studiums für einen bestimmten Weg. Manche sagen, ich möchte Priester werden. Dann ist es klar, wer das eindeutig möchte, der muss auch im Priesterseminar wohnen und auch im Priesterseminar, in der Gemeinschaft des Priesterseminars leben. Und der studiert halt dann auch ganz normal Theologie und geht dann so auf dem Weg zum Priesterberuf hin. Ein anderer, der weiß es vielleicht nicht so genau, ob er am Ende des Weges Priester werden möchte, hält es sich vielleicht sogar offen noch, aber ist am Beginn des Studiums noch nicht so entschieden. Der kann auch Theologie studieren, der wohnt dann ganz normal in der Stadt und studiert dann an der Fakultät. Und ja, er versucht natürlich auch ein geistliches Leben zu führen, aber er lebt halt nicht im Priesterseminar. Aber er kann sich das immer wieder überlegen, auch später. Und dann gibt es verschiedene Wege, wie man dann auch die Priesterausbildung im engeren Sinne über das Seminar oder vielleicht sogar ein Praktikum über ein Jahr in einer Gemeinde nochmal dazu kommt, wenn ihr dann später doch überlegt, Priester zu werden.
Mhm. Herr Pfarrer Bierschenk, Sie sind ja Verantwortlicher für Berufungspastoral im Bistum Erfurt. Wie ist das denn? Ein junger Mensch kommt von der Schule, aus dem Gymnasium, hat sein Abitur gemacht und sagt, ja, ich möchte jetzt ganz gerne mal Priester werden. Dann ist es doch für Sie eigentlich eine Herausforderung, festzustellen, ja, ob er das wirklich will oder ob das nur eine sogenannte Schnapsidee ist.
Ich denke, wenn jemand kommt und mit dem Anliegen, er möchte mal mit mir sprechen, weil er Priester werden will, dann ist das oft auch ein Suchen, ein Fragen. Hier bei uns im Bistum Erfurt, wir hatten immer so ein Wochenende im Frühjahr und da waren immer so 6 bis 8 Personen da, die überlegt haben, Priester zu werden oder auch überlegt haben, einen Ordensberuf zu ergreifen. Und dann ist es nicht so, dass man so kommt mit aller Entschiedenheit und ich will und ich weiß genau, sondern oft ist es ein Suchen, ein Fragen. Und dann ist man auch dankbar, wenn man andere Studenten erlebt, die vielleicht schon auf dem Weg sind, die im Priesterseminar wohnen und mit denen in Kontakt kommt und dann ein Austausch beginnt. Und ja, wie gesagt, man braucht die objektiven Voraussetzungen. Dann muss man natürlich auch schauen, ist der Kandidat von seiner gesundheitlichen und von seiner physischen Voraussetzung überhaupt in der Lage, einen solchen Beruf zu ergreifen. Ja, und dann versucht man mit ihm im Gespräch zu bleiben und dann kann ich ihn einfach nur beraten oder mit ihm sprechen. Das Entscheidende wird dann erst durch Bistumsverantwortliche, die jetzt in Erfurt sind oder von dem Regens dann bewerkstelligt und die haben dann die Endentscheidung. Ich bin dann eher ein beratender Mensch, der ihnen hilft, vielleicht die eigene Berufung zu klären.
Mhm. Erwähnen Sie dann auch Kritikpunkte und welche werden das sein?
Ja, zum einen ist es natürlich das geistliche Leben. Das ist, denke ich, ist vor allem das Wichtigste, weil ja der Priesterberuf, kann man nicht so sagen, dass es wie ein Job ist, weil vielleicht werden Priester gesucht. In anderen Berufen ist es schwieriger, etwas zu finden. Also werde ich Priester, habe immer eine Möglichkeit, eine Einstellung zu finden, weil es gibt viele Gemeinden, die froh wären, wenn sie einen Pfarrer hätten. Ich glaube, wenn man so rangeht, wird es etwas schwierig. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man zum einen schaut, hat derjenige, der sich bewirbt, auch ein geistliches Leben oder ist er da auch offen oder auf der Suche oder vielleicht gehört er einer geistlichen Bewegung an oder ist in der Gemeinde aktiv. Das, glaube ich, ist schon ein wichtiges Kriterium, dass man dann auch merkt, derjenige, der sich für einen geistlichen Beruf entscheidet, muss auch eine geistliche Quelle haben, aus der er lebt. Weil sonst, glaube ich, wird das schwierig sein. Dann muss man natürlich schauen, sind die Voraussetzungen, was jetzt schulische oder intellektuelle Fähigkeiten sind die gegeben, damit man auch das Studium schaffen und bewältigen kann. Wie sieht es mit seiner Gesundheit aus? Und ja, das sind alles so Kriterien, die man prüfen muss. Und wenn man merkt, das eine oder andere ist da nicht so gegeben, dann muss man schon eher ein Stück Zurückhaltung üben oder muss auch fragen, ob sie sich vielleicht doch nochmal überlegen oder so. Das muss man dann im Gespräch abwägen. Es gibt manche, und da tut es einem aber ein bisschen leid, die wirklich in der Gemeinde lebendig sind, aktiv sind und auch vieles tun und auch aufgeschlossen sind, aber die halt die schulischen Voraussetzungen nicht erbringen können. Und dann ist es manchmal schwierig, die sicherlich menschlich gesehen gute Seelsorger wären, aber halt oft das Studium, das es ja auch mitunter in sich hat, nicht bewältigen können. Da muss man dann nach anderen Wegen suchen, ob dann vielleicht eine Ordensgemeinschaft mit speziellen Aufgaben da günstiger wäre.
Mhm. Land auf, Land ab hört man ja immer wieder, dass Priester einen sehr schweren Stand haben im Moment. Und ja, wenn sich dann ein junger Mensch zu Ihnen begibt, Herr Pfarrer Bierschenk, und sagt, ich habe es mir überlegt und möchte, das ist doch eigentlich schon ein ganz großer Beweis, dass er sich schon mal Gedanken gemacht hat.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, diejenigen, die sich hier melden, das sind ja auch nicht so viele, das sind Einzelne, würde ich sagen, die haben auch schon einen längeren Weg hinter sich. Und ich denke jetzt an den Letzten, der hier das Gespräch gesucht hat, der war zum Beispiel beim Weltjugendtag in Madrid gewesen und diese Gemeinschaft dort, die hat ihn doch irgendwo geprägt und vielleicht auch nochmal innerlich zum neuen Nachdenken gebracht. Und in dieser Gemeinschaft dort ist er so ein bisschen auf die Spur gekommen, tiefer zu fragen, und ja, und dann hat er sich halt hier gemeldet. Und ich glaube, wenn ich das so richtig verfolgt habe, ist er jetzt auch auf dem Weg, die theologische Ausbildung zu beginnen. Das sind so Wege, oft auch, oder andere Weltjugendtage, oder manche sind auch durch glaubwürdige Zeugen. Das ist natürlich nochmal ganz wichtig, dass sie Priester erleben in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, die für sie überzeugend sind, die begeisterungsfähig sind und die das Evangelium lebendig leben, dass sie dann selber auch den Mut haben oder auch selber durch ein solches Zeugnis angesprochen werden, selbst Priester zu werden. Das gibt's auch.
Mhm. Grundkurs des Glaubens hören Sie hier, liebe Zuhörer, hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema, wie wird man Priester? Wir fragen nach, wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Er ist der Verantwortliche für Berufungspastoral im Bistum Erfurt. Zurück zur Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Nachgefragt, wie wird man Priester? Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Herr Pfarrer Bierschenk, gerade sind wir darauf eingegangen, wenn jetzt sich jemand bereit erklärt, Priester zu werden, dann muss er als erstes mal ein Gespräch führen mit dem Verantwortlichen für die Berufungspastoral. Und dann geht es weiter zum Regens und so weiter. Und dann muss er das Studium beginnen. Er studiert jetzt Theologie in einer Universität oder studiert er das im Priesterseminar?
Also wenn er jetzt Priester werden will, dann studiert er normalerweise an einer Universität und oder an einer theologischen Fakultät. Es gibt noch vereinzelt kirchliche Hochschulen, wo man dann auf einer solchen studiert. Aber im Normalfall studiert man an einer ganz normalen theologischen Fakultät. Das Studium, das umschließt dann Philosophie und Theologie und im Normalfall dauert es 10 Semester, das heißt 5 Jahre. Und in den ersten, bei uns damals war es noch anders, da gab es das Vordiplom und Diplom, aber nach der Reform des ganzen Studiums gibt es dann ja Bachelor und Master und dann gibt es also ganz verschiedene Studiengänge. Und aber das insgesamt dauert das Studium 5 Jahre und da studiert auch ein Priesteramtskandidat genauso wie ein anderer, der Theologie studiert, an einer theologischen Fakultät.
Und wie geht's denn weiter?
Vielleicht kann man noch kurz zu den 5 Jahren sagen, dass die Priesteramtskandidaten 4 Jahre an der eigenen Fakultät studieren und dann nach dem ersten Studienabschnitt nach Möglichkeit 2 Semester an einer anderen theologischen Fakultät studieren. Das heißt, dass sie auch für das Jahr nicht im Priesterseminar wohnen, sondern einfach in der Stadt wohnen. Und vielleicht auch ist das nochmal die Möglichkeit, auch zu prüfen, ob man das normale Leben so auch bewältigen kann. Und dann kehrt man dann nach dem 6. Semester dann wieder ins Priesterseminar zurück, an den Heimatort und macht dort das Studium fertig. Wenn man dann das Theologiestudium abgeschlossen hat, nach 5 Jahren, Dann kommt man in den sogenannten Pastoralkurs. Der dauert im Normalfall 2 Jahre. Und diese Ausbildung, die hat dann im Besonderen die praktische Seite im Blick. Innerhalb dieser 2 Jahre hat man 2x ein halbes Jahr ein Praktikum in einer Gemeinde, wobei das erste halbe Jahr den Schwerpunkt legt, vor allem auf soziale Projekte und auch auf den Religionsunterricht, sei er in der Schule oder wie bei uns in vielen Diaspora-Gemeinden, auch in der Gemeinde selber. Da muss man dann auch Prüfungen machen. 2 Unterrichtsstunden werden dann auch abgeprüft und man muss vieles dokumentieren. Ja, das ist also sehr vielseitig und das halbe Jahr lernt man dann eine Gemeinde kennen. Man kann schon verschiedene Aufgaben mit übernehmen und wächst so in das Gemeindeleben hinein. Dann ist man wieder ein halbes Jahr im Priesterseminar. Dort bekommt man dann auch die ganze liturgische Ausbildung, das Singen, die liturgischen Texte. Man erfährt viel über verschiedene Einrichtungen, über Strukturen, über pastorale Arbeitsmöglichkeiten in der ganzen Fülle. Also es ist sehr vielseitig und auch sehr interessant. Und mitunter muss man dann schon sehen, dass man alles einen Blick für alles auch hat. Es ist dann manchmal auch ganz schön vielseitig, aber auch sehr interessant. Danach, nach dem ersten Jahr im Pastoralkurs, ist dann die Diakonweihe. Dann wird man zum Diakon geweiht. Und dann geht man im Normalfall wieder für ein gutes halbes Jahr in eine Pfarrei. Manchmal ist es sogar die gleiche wie bei dem Vorpraktikum. Das ist in den Bistümern unterschiedlich. Bei mir selber war es eine andere Pfarrei. Und dann kann man dort schon auch als Diakon wirken. Man kann Trauungen halten, Beerdigungen. Also man hat dann schon auch ein breites pastorales Feld. Man arbeitet mit dem Pfarrer zusammen. Und wenn man einen guten Mentor hat, kann man da auch viel lernen für seinen eigenen Dienst. Nach diesem halben Jahr in der Gemeinde geht man dann wieder ins Priesterseminar und dann ist es oft nur eine kurze Zeit der Ausbildung, wo man dann auch viel für den priesterlichen Dienst ausgebildet wird. Man lernt die liturgischen Texte singen und verschiedene Dinge, die man dann auch als Priester benötigt. Oder auch man übt das Zelebrieren, das muss man ja auch können, das kann man ja auch nicht, denn man sieht das zwar bei anderen Pfarrern, aber das muss eigentlich auch gut gelernt werden, weil das für eine gute Liturgie muss es auch eine gute Ausbildung geben.
Da möchte ich mal kurz nachfragen, wie übt man denn sowas?
Das wird dann so ganz praktisch in der Kapelle geübt, dass man zum Beispiel ein Gebet singt oder die Präfation singt und dann die richtige Körperhaltung dazu übt, dass man die Hände ausbreitet, die Hände faltet, ja, das oder den Segen, wie man den Segen über den Kelch bei der Wandlung macht. Das wird alles geübt, weil es gibt manchmal dann, wenn man das nicht so ordentlich macht, gibt es ganz eigene Bewegungen. Und dann ist das schon auch gut, dass das auch ganz exakt und ordentlich geübt wird, damit man das dann auch bei seinem eigenen Gottesdienst ordentlich und würdig vollzieht und selber sich auch bewusst bleibt, dass das, was man vielleicht auch über Jahre als Priester tut, doch auch bewusst getan wird und nicht in so einen Mechanismus verkommt, wo es dann nicht mehr der Liturgie würdig ist. Und deswegen fand ich es schon sehr wichtig und bin da auch dankbar für, dass wir das auch alles so ganz einfach im Priesterseminar, im geschützten Raum natürlich, geübt haben, damit es dann auch im Normalfall, im Ernstfall dann auch würdig und gut vollzogen werden konnte. Und dann ist dann die Priesterweihe, meistens um Pfingsten rum oder manche haben Peter und Paul. Es gibt da, jede Diözese hat da seine eigenen Termine. Ja, und mit der Priesterweihe ist man zwar dann als Kaplan in der Gemeinde, aber gleich, da ist man zwar dann schon auch ganz normal im priesterlichen Dienst tätig und dennoch gibt es dann auch immer noch Weiterbildungen und Fahrexamen und andere Ausbildungsgänge, dass man auch dann nicht stehen bleibt, sondern immer auch noch hier und da weiteres bekommt, damit man immer mehr ja auf dem Weg zum Pfarrer dann gerüstet ist.
Und wann ist ganz konkret die Priesterweihe?
Die Priesterweihe, die ist also 5 Jahre Studium, dann 2 Jahre Praktikum. Wenn man das Abitur und das Propädeutikum mal abzieht, dann wäre die Weihe nach 7 Jahren. Wenn man das Abitur, wie bei mir, ich habe das dann auch in einer katholischen spätberufenen Seminar nachgemacht, 3 Jahre, dann ist die Weihe 10 Jahre, nachdem man diesen Weg begonnen hat. Mhm. Also man hat schon lange Zeit, auch zu überlegen und den Weg zu gehen. Und ja, bis dann die endgültige Entscheidung kommt, die ja eigentlich schon bei der Diakonweihe ansteht und nicht erst bei der Priesterweihe.
Mhm. Herr Pfarrer Bierschenk, wie ist es denn, werden zwischendurch auch immer wieder Prüfungen abverlangt, die also auch darüber entscheiden, ob der Weg weitergeht oder ob man jetzt vielleicht sogar die Ausbildung beenden muss?
Zum einen sind es ja die normalen Prüfungen, die das Studium mit sich bringt. Da zeigt es sich, ob das einem gelingt oder ob man da schon vielleicht große Defizite hat, wo man sich dann überlegt, ob das der richtige Weg ist. Und dann würde ich sagen, hat das Leben im Seminar oder auch das normale Leben seine Prüfung bereit, wo dann jeder auch für sich fragt, ist das mein Weg? Oder andere, die lernen zum Beispiel in der Zeit ein Mädchen kennen und dann ist es klar, wenn man vielleicht dann eher heiraten wird, dass man dann die Ausbildung zum Priester natürlich beendet, zwar dann Theologie weiter studiert und dann sucht nach einer anderen Möglichkeit, mit dem Theologiestudium einen Beruf innerhalb der Kirche zu finden. Aber ja, oder man merkt selber, dieser Weg ist zu anspruchsvoll für mich oder man wird auf andere Bahnen geführt oder in einen Orden, kann auch passieren, dass man nach 2, 3 Jahren im Priesterseminar sagt, ich will doch eher in einer Gemeinschaft das Priestertum leben. Und da gibt es also ganz verschiedene Wege, wo man, das kann man nicht so generell sagen, aber bei uns im Kurs, glaube ich, sind ungefähr 2/3 fertig geworden, die mit mir angefangen haben. Das war ein sehr hoher Schnitt. Sonst sind es vielleicht eher 1/3 von denen, die beginnen, die dann am Ende auch zum Priester geweiht werden.
Mhm. Herr Pfarrer Bierschenk, mal Hand aufs Herz. 10 Jahre ist eine lange Zeit, bis man dann endlich sozusagen Priester ist, auf ewig. Haben Sie sich das vorstellen können, auf so lange Zeit schon im Voraus zu denken und sagen, ja, genau das ist der Weg? Und wenn man jetzt auch mal in die heutige Zeit blickt, der Priester hat es nicht unbedingt leicht. War Ihnen das damals schon klar gewesen, auf was Sie sich da eingelassen haben?
Ich glaube, in der Ausbildung denkt man nicht so weit. Man denkt nicht auf 10 Jahre. Man hat das Abitur vor sich mit Latein und Griechisch. Das sind 3 Jahre. Dann hat man so den Punkt. Dann hat man das Studium. Das war bei uns damals das der erste Teil, das Philosophikum, 2 Jahre, dann das Freijahr. Und deswegen war das immer in Abschnitten. Man hat das Fernziel schon gesehen, aber ich glaube, man ist nicht so extrem mit dem Gedanken, es sind noch 7 Jahre oder so den Weg gegangen, sondern man hat immer so innerlich geprüft, bin ich mit dem, was ich tue, im Frieden? Spüre ich, dass dieser Weg richtig ist? Und sicherlich hat man immer mal Anfragen und überlegt, bin ich dem gewachsen, auch wenn man die ganzen Anforderungen hört und sieht, die Menschen an dem Priesterberuf haben oder auch die mit den größer werdenden Strukturen verbunden sind, dass man mitunter vielleicht mal ein bisschen schlotternde Knie bekommt und denkt, als Theologiestudent bin ich dem gewachsen. Das sicher. Aber das galt für mich immer so, wenn man innerlich gespürt hat, ich bin im Frieden mit mir und mit Gott auch und ich denke, das ist ein guter Weg, dann liebt man auch ein gewisses Wagnis und eine gewisse Herausforderung. Ich glaube, ein kritischer Moment ist dann noch einmal, wenn man so als Praktikant in einer Gemeinde ist und man erlebt sich selber so, wird man von den Menschen angenommen, akzeptiert, nehmen die einen so, wie man ist, mit offenen Armen oder wie man das nennen mag, an? Oder merkt man, man kommt mit seiner Art oder mit seinem Wesen nicht so bei den Menschen an. Und ich glaube, das ist schon nochmal ein kritischer Punkt, wo man selber ja im Vorfeld gar nicht so recht weiß, wie ist das, wie wird man so auf- und angenommen. Und in den Praktikas kann man dann aber das schon erleben. Und wenn man spürt, das geht gut oder man hat einen guten Draht auch zu den Leuten, ich glaube, dann wird man auch auf dem Weg nochmal gestärkt oder befördert innerlich. Und ich glaube, dann ist man auch im großen Frieden und lässt dann die Dinge auf sich zukommen. Wobei natürlich immer vor Diakonweihe, Priesterweihe, man spürt auch eine gewisse Anspannung, weil die Herausforderungen sind ja auch groß und man kann viel lernen, man kann viel Wissen sich aneignen, aber das Praktische im Alltag, das ist dann nochmal eine andere Seite. Und dann muss man auch Gottvertrauen haben, dass das dann auch klappt.
Mhm. Schließlich hat man sich ja nicht zu einem normalen Lehrberuf entschieden. Natürlich, das Studium bringt es mit sich, das ist völlig klar. Aber ich denke, die Berufung und der Ruf Gottes zu spüren und das innere Feuer der Berufung aufrechtzuerhalten, das bringt einen doch wirklich ans Ziel.
Das denke ich. Und ich glaube, die meisten, die auch innerlich so eine Erfahrung gemacht haben, die muss gar nicht groß gewesen sein, aber irgendwo gespürt haben, das ist mein Weg, auch in der Gemeinschaft mit den anderen Seminaristen, der Austausch und diese erfahrene Gemeinschaft im Seminar. Wir waren damals so 40 bis 50 Seminaristen. Das war schon auch eine gute Zeit und auch eine schöne Zeit. Und ich glaube, heute, wenn nur 10, 12, 14 im Seminar sind, ist das vielleicht schwieriger, als wenn man eine solch große Gemeinschaft ist, wo auch viele Lebenswege, wo viele Interessen, wo viele Erfahrungen im Austausch sind, glaube ich, das beflügelt auch. Und auch das geistliche Leben, welches im Seminar geübt wird und welches man auch für sich persönlich dann weiter vollzieht und auch vielleicht geistliche Gemeinschaften, die im Hintergrund sind oder auch, dass man spürt, es gibt viele Leute, die für einen beten, die einen begleiten, die einem zugetan sind. Das sind schon alles auch Momente, die die eigene Berufung stärken.
Nachgefragt, wie wird man Priester? Darum geht es heute in unserer Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, gerne dürfen auch Sie nachfragen, wenn Sie Fragen haben an Pfarrer Bierschenk. Er ist Fachmann, er ist Priester, er ist der Verantwortliche für die Berufungspastoral im Bistum Erfurt. Nur zu, rufen Sie an. Liebe Zuhörer, was soll nach Ihrer Meinung alles ein Priester mitbringen können? Was soll er alles können, um in einer Gemeinde zu bestehen? Lassen Sie uns drüber sprechen. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Herzlich willkommen zur Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin, heute mit dem Thema nachgefragt. Wie wird man Priester? Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Er ist der Verantwortliche für die Berufungspastoral im Bistum Erfurt. Liebe Zuhörer, herzliche Einladung, wenn Sie Fragen haben. Was soll denn ein Priester in der heutigen Zeit alles mitbringen? Was soll er denn können? Liebe Zuhörer, das ist unsere Frage, der wir jetzt nachgehen mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Herr Pfarrer Bierschenk, was soll ein Priester alles mitbringen?
Tja, das ist schon eine spannende Frage. Und ich glaube, jeder, der so seinen Priester erlebt vor Ort, seinen Pfarrer auch, der hat so gewisse Ansprüche. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass er also auch ein Geistlicher ist, ein geistliches Leben führt und dass er ja die Fähigkeit hat, zumindest die frohe Botschaft zu verkünden und den Menschen auch ein Stück weit der Botschaft Gottes näher zu bringen. Mhm. Dass man so ganz allgemein sagt. Ne? Mhm. Dann gibt es natürlich viele Dinge, wo man sagt, es ist schön, wenn ein Priester singen kann oder gut singen kann oder wenn er dies und jenes kann, aber das ist dann vielleicht dem eher untergeordnet.
Mhm. Fragen wir mal nach. Schwester Beate ist unsere erste Anruferin. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Martin. Ich muss auch mal wieder meinen Senf dazugeben. Also, wenn ich jetzt im Moment sagen sollte, was ich für besondere Anforderungen habe oder denke, also kann ich eigentlich nur das sagen, was der Herr Pfarrer Bierschenk auch sagt. Ich würde mir manches Mal wünschen, dass die Priester sich ein bisschen das Distanziertsein bewahren können. Nicht so kumpelhaft. Ich denke manchmal, da könnte man vielleicht manchem vorbeugen, ohne dass man jetzt sagt, na, der ist aber Brüder oder so. Aber ich habe das gerade jetzt, wir haben gerade jetzt hier in Halle wieder zwei ältere Herren, also die, ich meine, mit Mitte 60, vielleicht ist das auch so eine Krise, die abgegangen sind. Und dann denke ich immer, ja, das hat aber sicher was für sich, wenn man so ein klein Stückchen unnahbar ist. vielleicht nicht zu, aber ein bisschen wunderbar. Nicht mit jedem gleich per Du und so. Und ja, und man muss es eigentlich auch, ich möchte auch sagen, man möchte das dem Priester nicht nur ansehen, sondern auch anmerken, dass er gerne betet, dass wir zerstreut sind. Also ich finde es immer überflüssig, mich in der Beichte anzuklagen. Ich war beim Beten zerstreut. Dann sage ich, muss ich hinterher sagen, und jetzt klagst du dich an, dass du heuchelst. Denn wer kann sagen, dass er schon ganz dabei ist? Also das wäre so meins. Ach ja, wenn er singen kann, ist das natürlich auch schön. Und die Gemeinde, aber so ein, wie soll ich sagen, ja, begeistert, dass man die anderen mit begeistern kann. Ich kenne einen Priester, der hat nach 10 Priesterjahren gesagt, das ist der schönste Beruf, ich kann mir keinen anderen denken. Und da kann ich nur jedem jungen Menschen mit auf den Weg geben, ich wünsche Ihnen, dass Sie das auch so können. Ich muss noch mal ganz klein, als ich mal zu meiner Mutter gesagt habe, ich möchte ins Kloster gehen, ich sehe die heute noch, sind bald 50 Jahre her, da saß sie in der Sofaecke und hat sie geweint, aber nicht, weil sie böse war. Und da hat sie zu mir gesagt, ich habe mal wo gelesen, wenn in einer Familie ein Priester oder eine Ordensschwester ist, kann keiner verloren gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich wie ein Testament. Und wenn ich in jüngeren Jahren, wenn es dann mal schwer war, habe ich gedacht, verflick dich doch mal, das hat Mutti zu dir gesagt. Und das ist ein Testament, daran halte fest. Und das hat mir immer geholfen. Vielleicht hilft manch einem auch so ein Wort in schweren Stunden.
Wunderbar. So. Dankeschön, ja, Schwester Beate.
Ja, wiederhören.
Alles Gute. Gute Ihnen. Herr Pfarrer Bierschenk, das war auch ein Lebenszeugnis, was gerade Schwester Beate gegeben hat. Genau. Und vor allen Dingen das, was sie erwähnt hat mit dem Testament. Ich denke, in vielen Berufen, in priesterlichen Berufen und Seelsorgeberufen ist das doch wirklich ein Grundgesetz, oder?
Ich denke schon. Und ich glaube auch, Ihr Gedanke, den Sie am Anfang gebracht hat mit dem vertraulich oder kumpelhaft, da glaube ich, da hat sie auch recht. Wenn man zum Beispiel, das ist für mich auch so ein Prinzip, dass man zu der Hälfte oder zu Freunden oder zu Leuten, die in der Gemeinde aktiver sind, sich duzt und mit denen vielleicht eine stärkere Beziehung aufbaut und wie ein Freundeskreis, und die anderen, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind, nicht so aktiv sind, da eher distanziert ist. Da finde ich, das ist, denke ich, auch nicht so gut. Und deswegen ist für mich das auch so ein Prinzip, dass man alle gleich hält und auch alle sieht im Normalfall, wenn man nicht jemanden schon vorher persönlich kannte oder so, Ausnahmefälle. Aber dass man, und das heißt aber nicht, dass man im Sinne von distanziert irgendwo so ist, dass die Leute sagen, der ist unnahbar oder mit dem kann man überhaupt nicht reden. Das nicht, dass man auch wirklich offen ist und freundlich, aber letzten Endes auch zu allem auch eine gesunde Distanz hat und dadurch auch vielleicht innerlich freier ist, manchmal auch Dinge ansprechen zu können, die man vielleicht im Kumpelhaften nicht mehr so sagen kann, weil dann einfach so eine Verbundenheit da ist, dass man sich dann auch nicht mehr traut, vielleicht auch mal ein kritisches Wort zu sagen.
Mhm. Eine nächste Hörerin darf ich ganz herzlich begrüßen aus dem Großraum Bodensee. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich hätte eine Frage, und zwar, wie Sie denn die Ausbildung zum Beichthören aus bei einem Priester? Ich frage aus einem ganz konkreten Anlass, weil ich selber ja sehr, sehr, sehr enttäuscht bin von der Beichte bei einem sehr jungen Priester, wo ich den Eindruck habe, er sollte vielleicht doch besser in Pastoralpsychologie und auch für die Beichte ausgebildet werden, wenn Sie uns da etwas vielleicht sagen könnten.
Mhm. Dankeschön für Ihren Anruf.
Ja, also die Beichtausbildung, die nimmt auch einen großen Raum ein im Pastoralkurs. Und ich denke mal, gut, jeder ist anders, aber wir hatten das auch ausführlich. Und wir haben das auch probiert in praktischen Beispielen. Das kann man ja nicht so richtig spielen oder so. Aber dass man einfach ein Gefühl entwickelt, ein Gespür bekommt für die jeweilige Situation des Pönitenten. Da kommt zum einen das die Ausbildung dazu, das, was man lernt, was man auch praktisch übt. Aber dennoch ist es dann immer ein Einlassen auf jeweils eine ganz spezielle Situation, die von dem Priester, der die Beichte abnimmt, sicherlich auch immer ein gewisses Fingerspitzengefühl braucht. Es gibt dies normale, also die Losprechung, die normale Form der Beichte. Ja, im Beichtgespräch, gut, das ist manchmal auch schwierig, weil ja, es gibt einfache Fälle, es gibt schwierige Situationen und dann immer auch das richtige Wort zu finden, die richtigen Nuancen zu spüren, das glaube ich, das geht mir selber auch so, da gibt es mitunter auch schwierige Situationen, wo man dann selber auch an seine Grenzen kommen kann. Und mitunter, wenn man Menschen erlebt, die vielleicht mit Problemen zu kämpfen haben, dann ist es vielleicht manchmal auch gut zu sagen, hier komme ich an meine Grenzen und man empfiehlt sie zum Beispiel zu speziellen anderen Einrichtungen weiter, die vielleicht dann professioneller helfen können.
Mhm. Nachgefragt, wie wird man Priester, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in unserer Sendung Grundkurs des Glaubens. Gerne dürfen Sie weiter anrufen, Ihre Fragen stellen. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Herr Pfarrer Bierschenk, eine nächste Hörerin darf ich ganz herzlich begrüßen, Schwester Cecilia. Sie ruft an aus Ahrweiler. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich habe gut zugehört und meine Erfahrung her kann ich vielleicht hinzufügen, dass man in den ersten Jahren beziehungsweise vielleicht während der ganzen religiösen priesterlichen Ausbildung mehr persönlichen Wert auf das innere Leben, innere Verbindung mit Christus anstrebt. Das heißt, sie mehr immer in der Meditation oder Betrachtung, aber auch im allgemeinen persönlichen Gebet, sie mehr in die Verbindung mit Christus vertieft. Denn das ist ja auch ein Prozess, das ist eine beständige Wiederholung dieses Wurzelfundament in uns, dass man das besonders in den priesterlichen Jahren mehr aufnimmt, vertieft und erneuert. Denn ich denke immer, das, was Sie empfangen haben, was Sie in sich tragen und erobert haben oder sich erobert haben für den heiligen Priesterdienst, dass sie denn ihre ganze Verkündigung, ihr ganzes Leben mehr fundamental von Christus her den Menschen dienen können. Mhm. Das ist mein Anliegen.
Ja, danke schön, Schwester Cecilia.
Ja, bitte schön.
Alles Gute für Sie.
Danke, danke, ja.
Ja, ich glaube, dass das auch in der Ausbildung im Priesterseminar ein wichtiger Aspekt ist, gerade im Priesterseminar, die geistliche Ausbildung, dass man dort auch ein Fundament gewinnt der persönlichen Christusbeziehung in der Meditation, in der Anbetung, in der Betrachtung, in der Feier der Liturgie, in der Eucharistiefeier, all das, was man im Seminar tut, wo man auch in diesen Jahren dafür Zeit hat, wo Raum eingeräumt ist. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Fundament, weil man als Pfarrer in einer normalen Gemeinde ja auch viele Dinge um die Ohren hat. Es bewegt sich viel, es gibt viele Situationen und man ist den ganzen Tag unterwegs oder auch ein Stück in Aktion, dass man das, was man grundgelegt hat, dann auch in seinem priesterlichen Tun im Alltag dann auch als eine Quelle hat. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ein Priester sich Zeit nimmt für Exerzitien, für geistliches Leben, für das Gebet, Stundengebet, aber auch die Anbetung, wo man manchmal denkt, ach, eigentlich hat man so viel zu tun, man kommt gar nicht dazu, aber eigentlich müsste es umgekehrt sein, dass man das aus dem geistlichen Leben heraus, aus der Christusverbundenheit heraus, dann die Aufgaben tut, die einem als Priester aufgetragen sind.
Mhm. Dankeschön, Herr Pfarrer Bierschenk. Es geht weiter mit Frau Spiesberger. Sie ruft an aus Mannheim. Grüß Gott, Frau Spiesberger.
Grüß Gott. Ich habe jetzt ganz fest an meinen Bruder gedacht. Der ist mit 19 Jahren gefallen. Wir waren eine Großfamilie und wir haben oft Gottesdienst gespielt. Wir hatten einen kleinen Altar aufgebaut. Mein Bruder war der Pfarrer. Die zwei anderen waren Ministranten, meine Schwester und ich, wir waren das Volk, wir mussten ziehen. Und mein Bruder, der sagte dann, Ja, es war auch so. Meine Mutter hat sich eigentlich immer ein Kind gewünscht, das Priester werden wollte. Und mein Bruder, der hat dann immer gesagt, ja, ich würde ja Priester gern werden, aber wenn man predigen muss, das kann ich nicht. Kann das eine Hemmung sein, das Predigen?
Wenn man am Anfang des Weges steht und an die Predigten denkt, dann glaube ich, gibt es kaum einen, der sagt, ach, das macht mir gar nichts, das geht wunderbar und das ist kein Problem. Ich glaube, vor der Predigt hat jeder einen gewissen Respekt und in der Ausbildung gibt es da auch in der Homiletik viel für die Predigt, dass man viel Gerüst bekommt. Und dennoch ist es immer so, und das geht auch als Priester so, dass jede Predigt auch eine gewisse Herausforderung hat und man lässt sich auf einen Weg ein und dann predigt man. Und ja, das ist nicht so, dass man sagt, ach, da, also ist vielleicht jeder unterschiedlich, aber es ist nicht so, dass das einem auch leicht von der Hand geht. Da muss man sich auch hinsetzen, muss überlegen und muss sich seine Gedanken machen. Und letzten Endes ist es vielleicht ein bisschen Begabung, aber viel ist auch, denke ich, ist auch Geschenk, dass man am Ende des Weges dann auch das bekommt, was man braucht, um predigen zu können. Mhm. Es gibt vielleicht Menschen, die so eine Scheu davor haben, frei vor anderen zu reden, dann wird man aber vielleicht auch nicht auf die Idee kommen, Priester zu werden, glaube ich. Aber mit der Predigt haben, glaube ich, viele zu kämpfen und dennoch, glaube ich, ist das dann nicht, wenn man mit der Predigt hadert, glaube ich nicht, dass es einen vom ganzen Weg abbringen sollte.
Als junggeweihter Priester, der nicht unbedingt jung an Jahren sein muss, aus Ihrer Erfahrung heraus, ist es dem eigentlich bewusst, welches hohe Amt er jetzt hat, was ihm anvertraut ist?
Ich denke, zum einen ist ihm bewusst, dass er schon auch eine Verantwortung hat. Natürlich, wenn man Kaplan ist, dann kann man immer noch sagen, man hat den Pfarrer, der für die Gemeinde verantwortlich ist. Man ist nur mitarbeitender Priester. Aber ich denke, man ist sich der Verantwortung bewusst, aber man erlebt natürlich auch viel Freude und viel gute und schöne Situationen, auch in der persönlichen Seelsorge oder auch beim Feiern der Gottesdienste, dass man das nicht wie ein schweres Paket vor sich herträgt, was man jetzt für eine große Verantwortung hat, sondern dass man einfach versucht, das Evangelium zu leben, die Eucharistie zu feiern, das Evangelium zu verkünden und den Menschen in der je eigenen Situation beizustehen durch die Sakramente, durch persönliche Seelsorge. Und ich glaube, dann ist das das stärkere Moment, als dass man dann immer irgendwo diese Last spürt. Sicherlich ist für viele heute eine Last, dass sie große Gebiete haben und dem eigenen Anspruch, den man vielleicht auch hatte oder hat, mitunter nicht immer gerecht werden kann, weil manche mit vielen Aufgaben so überlastet sind, dass sie vielleicht zur eigentlichen Seelsorge nicht kommen. Das kann schon sein. Und dennoch hoffe ich und wünsche ich mir, dass man sich dieses Ursprüngliche und auch ja, das Persönliche sich behält über die Jahre hinweg und nicht zu sehr unter dieser besonderen Verantwortung oder besonderen Last dann gleichsam gebückt wird und die innere Freude oder die innere Begeisterung dadurch verliert. Das hoffe ich nicht.
Mhm. Herr Pfarrer Bierschenk, das Thema heißt ja, wie wird man Priester? Aber jetzt um die Frage etwas weiter zu treiben, wie wird man dem Pfarrer?
Wenn man als Kaplan mehrere Jahre tätig war und während der Kaplanzeit verschiedene Ausbildungsgänge gemacht hat, das sogenannte Pfarrexamen, dann ist es oft so, dass der Bischof an einen herantritt und fragt, ob man diese oder jene Pfarrei übernehmen möchte. Wenn man da einwilligt, dann wird man als Pfarrer eingeführt und dann ist man Pfarrer.
Eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Aber ist denn da ein Unterschied, auch was zum Beispiel das Kirchenrecht betrifft, zu sehen zwischen Kaplanszeit und Zeit als Pfarrer?
Als Kaplan tut man von der Seelsorge her die gleichen Dinge wie der Pfarrer. Man feiert die Eucharistie, man spendet die Sakramente, man hat Religionsunterricht, man kümmert sich um Kinder, Jugend, Ältere. Die Aufgaben sind im Grunde genommen ähnlich. wobei der Pfarrer die Verantwortung für die Gemeinde und für die Pfarrei hat. Also auch die Verwaltungsaufgaben, die finanziellen Sachen und andere Bereiche, da hat man als Pfarrer die Selbstverantwortung. Und als Kaplan kann man immer noch sagen, wenn vielleicht auch heikle Sachen sind, zu entscheiden sind, da ist der Pfarrer für zuständig. Dann kann man das immer noch abdelegieren. Das als Pfarrer muss man dann selber sehen, wie man sich entscheidet und wie man Dinge behandelt. Und man ist halt für die Gemeinde vor Ort als Pfarrer verantwortlich, wo man als Kaplan eher nur mitarbeitet. In gewisser Weise dem Pfarrer zugeordnet ist.
In gewisser Weise dem Pfarrer zugeordnet ist. Es ist natürlich auch eine Hierarchie. Das heißt, als Kaplan sind Sie nicht unbedingt gleichberechtigt mit dem Pfarrer, sondern der Pfarrer steht über Ihnen.
Ja, wenn man das so sehen würde, aber das habe ich jetzt in meinen Kaplansjahren nicht so erlebt, dann würde ich eher sagen, man ist so kollegial. Der Pfarrer hat die letzte Verantwortung, das ist schon klar. Und deshalb würde man jetzt mal so allgemein gesprochen sagen, das ist der Chef. Aber dass man sich jetzt wie oben und unten erlebt hat, das würde ich jetzt nicht sagen. Dann ist man eher gleichsam als Mitbrüder im Dienst an einer gemeinsamen Aufgabe. Und da erlebt man das nicht wie oben und unten oder so, sondern gemeinsam ist man im Weinberg des Herrn tätig und der Pfarrer hat für alles die letzte Verantwortung.
Gut, herzlichen Dank, Herr Pfarrer Bierschenk. Die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns erklärt haben, wie man Priester bzw. auch Pfarrer wird. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie interessante Fragen gestellt haben, dass Sie angerufen haben. Gerne dürfen Sie sich die Sendung noch einmal zum Nachhören auf CD bestellen. Ich lade Sie ein, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org, das ist unsere Internetadresse. Herr Pfarrer Bierschenk, darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung um den Segen bitten?
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne und behüte euch und alle, die mit euch verbunden sind, der gute und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Andreas Martin.